Heute bei CT Uplink, produktiv mit dem Tablet, spektakuläre Audiobearbeitung mit Melodyne und selbstgebastelte Roboter.
CT Uplink.
Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink, der nerdigsten Talkshow der Welt. Wir sind die, die dieses Heft hier machen, aber wir machen nicht nur dieses Heft, sondern wir machen hier auch dieses Heft. Also jetzt nicht wir direkt, sondern andere Leute, aber das findet alles hier bei uns im Verlag statt. Mein Name ist Jan-Kino Janssen und ich habe heute besonders illustre Gäste eingeladen. Stellt euch doch mal selber vor.
Also ich bin Peter König und ich arbeite bei Make, dieser anderen Zeitschrift hier mit dem...
Bei dieser anderen Zeitschrift.
Bei der anderen Zeitschrift, die ja auch eine Vergangenheit gemeinsam mit der CT hat.
Der steht auch immer noch ganz klein, steht hier, das kann man natürlich nicht sehen, aber da steht ganz klein neben Make steht noch ein kleines CT-Logo. Und du?
Ja, ich bin der Kai Schwürzke und arbeite als Autor für die CT.
Genau, also er ist kein, nicht so, wir sind meistens immer die Redakteure, aber wir haben gedacht, wir laden mal Kai ein, der... von außen uns zuliefert, weil der hat nämlich ganz viel Ahnung von Musik.
Musik, genau.
Und ich bin Alexander Spier, mache meistens Tablets und deswegen bin ich auch wieder für Tablets da.
Juhu, finde ich sehr gut. Ja, fangen wir mal an mit Peter, weil der irgendwie so crazy Zeug hier mitgebracht hat.
Ja.
Mit diesem Ding, was mich da schon erschreckt hat. Was hast du denn da Schönes auf den Tisch gepackt?
Also, wir haben jetzt gerade unsere neue Ausgabe rausgebracht, die du eben schon hochgehalten hast.
Und kann ich auch nochmal hoch.
Insofern interessant, weil dieses Ding, was hier steht, ist das, was da auf dem Titelbild ist. Und zwar haben wir gedacht, wir machen mal Roboter aus einem etwas anderen Material als sonst üblich, also nicht Metall und sowas, sondern Roboter aus Holz. Mhm. Ja, und das eine, was wir dann haben, ist eben diese Laufmaschine. Und wir bei Make sind ja nicht nur gut da drin, Sachen zu bauen, sondern wir machen sie auch ganz gerne wieder sehr schnell kaputt. Deshalb ist das arme Tier im Moment etwas flügellahm. Also diese Seite hier funktioniert gerade nicht, aber die andere, das habe ich eben schon mit der Fernsteuerung gezeigt.
Ah ja.
So,
also die Fernsteuerung hast du nicht selber gebaut?
Die habe ich nicht selber gebaut, die ist handelsüblich.
Die sieht ja sehr martialisch aus.
Ich zeige vielleicht mal die Mechanik nochmal hier in der Detailkamera, dann sieht man das von vorne. Das ist
also für die Nurhörer, wie kann man das beschreiben? Das sieht aus wie...
Also ich sage immer, es sieht aus wie eine Krabbe. Ja?
Ja.
Weil das ist eine Laufmechanik, die tatsächlich sich seitwärts bewegt in Bezug auf die Beine. Was man hier jetzt sieht, ist eine Gruppe von 6 Beinen, die laufen. Und die ganze Maschine hat insgesamt 12 Beine. Also es gibt eine Gruppe auf der einen Seite mit 6 Beinen. Auf der anderen noch eine. Und dadurch kann ich da die mit 2 verschiedenen Servos angesteuert werden, kann ich dieses ganze Gebilde vorwärts, rückwärts laufen lassen oder ich kann es eben auch Kurven laufen lassen. Also es kann sozusagen dann auf dem Teller drehen.
Und das ist so ganz Sperrholz oder was ist das?
Das ist MDF, also mitteldichte Faserstoffplatte.
Genau.
Also das ist sowas wie Hartfaser, nur hochwertiger. Ist 3 mm stark und ist auf dem Lasercutter gemacht worden.
Ah ja, das sieht aber aus wie ein Bausatz. Das habt ihr dann wahrscheinlich, oder habt ihr das bei euch ausgelasert?
Das ist ein Entwurf von einem unserer Autoren, von Joachim Haas, der hier auch aus Hannover kommt. Und der hat diesen Bausatz sozusagen oder diese Cutter-Vorlage selber entwickelt und die gibt es dann auch bei uns zum Download, dass man das eben auch nachbauen kann.
Sind ich habe von Lasercuttern gar keine Ahnung. Ist das was viele Leute zu Hause haben?
Nee, gar nicht.
Oder,
also das
Problem, oder geht man da im Baumarkt und gibt denen die Datei auf dem USB-Stick? Hier also, habe ich von CT Make oder wie läuft das?
Also es gibt zum einen Webdienste, also Dienstleister übers Web, die da lädst du die Vorlage hoch und dann schneidet die ja aus. Aber was es zum Beispiel hier in Hannover gibt oder auch in immer mehr Städten, ist eine offene Werkstatt oder ein Fab Lab und die haben oft sowas. Der Witz ist, dass ein Lasercutter relativ teuer ist, aber das teuerste daran ist die Absaugung. Weil da wird natürlich Hitze erzeugt, beziehungsweise hier sieht man ja auch an den dunklen Kanten, wird das richtig rausgebrannt und dabei entstehen natürlich Dämpfe.
Also dass das hier schwarz ist an den Seiten?
Genau, das ist sozusagen, das sind die Schmauchspuren.
Ach krass, das sieht aus wie angemalt.
Ja.
Das sieht ja eigentlich ganz nett aus.
Und deshalb braucht man halt diese Absaugung und die ist eigentlich viel teurer als der Lasercutter selber.
Ah, okay. Und was würde das jetzt kosten, wenn ich jetzt zu so einem Dienstleister gehen würde und die Teile für diesen Laufroboter...
das kommt auf den Dienstleister an. Also es ist nicht ganz billig, das ist klar. Also es ist auf jeden Fall günstiger, wenn man eben in so eine Werkstatt geht. Gibt es immer mehr. Also wenn man jetzt in die offene Werkstatt hier geht, ist man, glaube ich, mit 30 Euro dabei.
Ah ja, okay.
So, mit diesem Teil. Natürlich das Material noch, aber das, das kostet ja nicht so irrsinnig viel. Unser Autor hat sich diese Mechanik nicht selber überlegt, sondern ein Vorbild davon ist von einem Holländer entwickelt worden, Theo Jansen heißt er, und er baut seit Jahrzehnten Maschinen, und wir haben eine hiervon, wenn wir nochmal die Detailkamera zeigen, als Modell. Das ist jetzt allerdings ein fertiger Bausatz gewesen, den man so kaufen kann, aber da sieht man die Mechanik auch nochmal ganz gut. Und der Theo Jansen baut seine Maschinen so, dass die ein Windrad haben, und dieses Windrad bringt diesen ganzen Mechanismus zum in Betrieb.
Kann es sein, dass er die auch schon mal lebensgroß, also nicht lebensgroß, aber so sehr, sehr groß,
also mannshoch, mehrere Meter lang, und die lässt er dann über den Strand laufen in Holland.
Das habe ich schon mal gesehen, ja.
Und deshalb heißen die Dinger auch Strandbeast. Also das ist so der gängige Name dafür. Und die Besonderheit ist aber eben auch, die Zahlenverhältnisse von diesen ganzen einzelnen Teilen untereinander, damit es wirklich so funktioniert, weil das ist geometrisch eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Da wird eben diese Drehung an diesen Zahnrädern wird eben in diese Laufbewegung umgesetzt.
Ah ja, okay, ne?
Cool. Und er hat es aber alles veröffentlicht, und insofern hat dann unser Autor das adaptiert und hat daraus diese Maschine gebaut, und dann haben wir eben eine Bauanleitung. Und
das steht alles im Heft.
Das steht alles im Heft, und jetzt können wir noch, habe ich noch ein ganz kurzes Video, da sieht man nämlich jetzt mal, die jetzt kaputt ist, wie die, die Maschine
mal,
eigentlich...
Sag mal zuvor, wie lange brauche ich denn, um das zusammenzubauen, wenn ich die Einzelteile alle habe?
Ja, also der Autor hat zusammen mit Philipp Stephan, dem Kollegen von mir, der den Artikel auch betreut hat, sich bei uns oben mal im Labor eingeschlossen, und die haben das in einem Nachmittag zusammengebaut und haben dabei ein Video gedreht, was insgesamt auch eine Stunde lang ist, und das gibt es auch bei uns auf der Website, das können wir sicher auch in die Links jetzt einbauen.
Ah ja, okay.
Und da haben wir einen kurzen Ausschnitt mal draus vorbereitet, weil da sieht man nämlich, wie die Maschine eigentlich läuft, wenn beide Sachen gehen.
Läuft das schon, das Video?
Da sieht man Joachim und Philipp noch. Und
der Mann da rechts ist
der... das ist der Autor, das ist Joachim Haas. Hobby-Ingenieur bei Twitter.
Also für die Audio-Only-Leute, man sieht hier zwei Menschen und den Holzroboter, wie er über den Tisch läuft.
Ja,
also.
Und er hat jetzt gerade auf den Teller gedreht. Genau. Okay, das wollte ich nur einfach nur mal der Vollständigkeit halber, weil es mir natürlich schon ein bisschen unangenehm ist, dass wir...
Ja, nee,
frisch
aber
beim
das,
Testen,
wir
wieder alles
dir, dass
kaputt
das eigentlich
haben.
Funktioniert, ja. Das ist kein Problem.
Gut,
dann, aber was hast du da denn noch so Tolles?
Gut, ich mache hier erstmal den Strom aus, damit uns das nicht in die Quere kommt. So, worüber ich mich ganz besonders gefreut habe, ist, dass wir mal wieder was Fliegendes mit dabei haben. Und zwar haben wir sogenannte...
Das sieht jetzt ja aus wie so eine Damenbinde, wenn ich da jetzt mal... finde ich.
Das ist die Form eines Zanonia-Samens.
Ach so.
Zanonia-Samen zeichnen sich dadurch aus, dass
sie
besonders gute Flugeigenschaften haben und deshalb die Samen sich auch gut verbreiten.
Also wenn du jetzt gesagt hättest, das ist eine Zanonia, hätte ich auch die Idee gehabt, was es sein
könnte. Ja. Also sieht aus wie eine 2D-Banane sozusagen.
Ja.
Also wie eine flache Banane, und das ist so Styropor-Material.
Das ist Styropor. Und dieses Flugzeug kann man jetzt natürlich mal hier einfach so fliegen lassen.
Cool.
Geil. Super. Aber das ist noch nicht das, was das Besondere ist, sondern das Besondere ist, dass ich das Flugzeug beliebig lange fliegen lassen kann, indem ich hinterherlaufe mit einer schräg gestellten großen Pappe oder einem Stück Styropor.
Und dann
ich feudel nicht, sondern allein dadurch, dass ich laufe, erzeuge ich quasi einen Hangaufwind auf dieser Platte, und in dem Hangaufwind kann ich dieses Flugzeug steuern.
Das ist ja super crazy. Und dieser Klebestreifen, der da vor gewesen ist.
Das ist das Gewicht, damit um den auszutarieren. Wenn der es nicht dran ist, dann fliegt das Ding einfach, dann fliegt das Ding ungefähr so wie dieser rohe Streifen Styropor, den ich hier habe.
Aber da würde ich dann auch, hast du da auch ein Video zu?
Da habe ich auch ein Video, und da sieht man nämlich auch, wie man.
Das macht doch mal an.
Wie man das macht, weil dieses Styropor muss man sich auch selber schneiden.
Ah ja, okay. Aber das ist ja nicht, das könnte ich ja.
Das sieht man nämlich jetzt hier, weil das ist ein dicker Block Styropor.
Ja.
Und da habe ich eine Schneidemaschine gebaut. Das wird auf einem heißen Draht geschnitten, wo Strom durchgejagt ist, das sieht man an der Stelle, weil man kriegt notwendige dünne Styropor gar nicht, leichte Styropor gar nicht in dieser Dicke. Und dann wird das einfach der Schablone nach aufgezeichnet und dann mit dem Cutter ausgeschnitten.
Ja.
Und dann muss, hinten sind ja die Enden der Flügel sind noch hochgebogen, das muss man dann mit einem Lineal in Form drücken. Da wird noch weiter ausgeschnitten. Da sieht man auch mal mein hübsches, unaufgeräumtes Büro. Das sieht genauso aus wie jetzt hier die Ecke auf dem Tisch. Ja, jetzt kommt die Sache mit dem Lineal, drückt man da also den Falz rein und dann kommt eben dieser Klebestreifen vorne hin, um das auszuwiegen und man muss es eigentlich so trimmen, dass er nicht so richtig perfekt fliegt, sondern so leicht pumpende Bewegungen macht, weil ich nämlich, wenn ich dann hinterher mit der Aufwindplatte da hinterher laufe, bekommt er hinten mehr Auftrieb als vorne. So, und jetzt sind wir in dem
Und diese Form, die kann ich mir die habt ihr im Internet?
Ja, wir haben da, es sind in dem Artikel sind vier verschiedene Modelle beschrieben, also auch eins mit Leitwerk und eins, was sich die ganze Zeit rotiert. Hier sieht man jetzt den Flug, bei uns in der Rotunde, also hier im Verlag.
Ja.
Es gibt Leute, die können das tatsächlich auch mit etwas weniger. Aber man sieht, ich kann das Ding tatsächlich steuern.
Ja, ja, ich komme es hier.
Also mit etwas mehr Übung kann man auch langsamer laufen und dann fliegen die Dinger auch langsamer. Das war wirklich der allererste Versuch damit.
Ja, klar.
Aber ich muss sagen, es macht einen Heidenspaß. Also es ist einfach total nett. Und das ist eine Geschichte, die man auch mal eben schnell machen kann.
Auf jeden Fall, ja.
Und die mal ein bisschen ab ist von dem, wo wir ursprünglich herkommen. Wir waren ja mal eher so eine ganz elektroniklastige Zeitschrift, so ein Spin-off der CT. Und wir machen jetzt ab und zu eben auch solche Sachen. Und die einzige Elektronik dabei ist natürlich, dass man schon wissen
muss,
wie man diesen Widerstandsdraht da eben, also diese Schneidemaschine, wie man die da.
Aber ich kann das Ding auch mit der Schere ausschneiden.
Oder? Ja, das mit der Schere ausschneiden. Aber du musst ja dieses dünne Styropor erstmal kriegen.
Ah, ja, okay.
Und das ist ja einfach diese Konstruktion ist. Muss ich mal gucken.
Ach, das hier. Kann ich so nicht kaufen.
Das kann man so nicht kaufen. Und da haben wir halt dieses Ding hier gebaut.
Und da kann ich dann einfach wenn ich irgendwie einen Karton habe, da sind ja manchmal so Styropor-Sachen.
Genau,
drin.
Genau.
Da kann ich einfach Müll sozusagen benutzen.
Genau, also sowas hier. Daraus ist das tatsächlich geschnitten, aus diesem Material, weil das eben entsprechend leicht ist.
Ja.
Und diese Konstruktion von diesem Brett hier ist relativ rustikal. Ne? Das ist ein Widerstandsdraht, dann kommen hier so Kroko-Klemmen dran und dann.
Was ist ein Widerstandsdraht?
Der hat einen definierten Widerstand, also 5 Ohm pro Meter.
Aha.
Und dadurch kann ich dann ziemlich genau kalkulieren, auf einer bestimmten Länge, wie viel Spannung ich da durchlasse, wie viel Strom fließt. Und dadurch kann ich die Leistung ausrechnen. Und dann
aber das hat jetzt nichts mit der Anwendung zu tun, sondern das ist einfach nur.
Das ist einfach so, ja, genau. Das ist ein gängiges Verfahren, um Styropor zu schneiden,
zum heißen
Draht. Ne? So, aber das ist eigentlich ganz schnell gemacht, das funktioniert gut und es macht einfach auch einen Riesenspaß. Also das ist noch so eine Sache.
Cool. Und jetzt nochmal schnell nochmal die dritte Sache.
Die dritte Sache, ja. Da haben wir da sind wir jetzt auch ein bisschen, ich habe es nicht in der völligen Form mitgebracht, es handelt sich um einen elektronischen Flaschentaucher. Eigentlich findet das Ganze in einem hohen Glaszylinder voll mit Wasser statt. Ich habe das jetzt hier mal ohne Wasser mitgebracht, damit man den Witz eigentlich sieht. Und zwar ist der Gag, wir haben etwas gebaut mit drahtloser Energieübertragung. Wir funken sozusagen den Strom durch das Wasser durch. Und damit man mal sieht, dass das funktioniert, machen wir vielleicht jetzt mal hier auf diese Detailkamera und machen das Licht aus. So, und dann sieht man, dass wenn ich mich mit diesem Taucher hier an dieser Spule da unten annähere, dann fangen LEDs an zu leuchten. Wenn ich wieder nach oben gehe, sind die wieder weg.
Also der Taucher ist so eine Glasform, sieht aus wie ein Zuckerstreuer.
Es ist eigentlich ein Party-Schnapsglas.
Ah, okay. Also es ist Kunststoff, kein Glas.
Es ist Kunststoff und oben ist ein Schniepel dran aus Sanitärsilikon. Und das brauche ich, weil wenn der nach oben steigt und das ist glatt, dann bleibt der an der Oberflächenspannung hängen, dann geht der nicht mehr unter. Weil der eigentliche Trick, was dann eigentlich passiert, das Licht ist jetzt nur das Sichtbare, was da passiert, ja, dass da Energie übertragen wird. Aber eigentlich sind hier oben, ich zeige das nochmal hier, im Detail, da oben sind nämlich Widerstände und diese Widerstände, die werden heiß und in diesem Taucher ist eine Luftblase drin und dadurch, dass die Luft erwärmt wird durch die Widerstände, dehnt die sich aus und es gibt Auftrieb, er steigt nach oben und dann kühlt er sich ab und dann geht er wieder nach unten. Das ist also, und das funktioniert dann eben vollautomatisch und wenn er unten ankommt, leuchten eben diese LEDs auf und dann ist noch eine zweite LED drin, die leuchtet noch ein bisschen länger, weil dann ist noch ein kleiner Energiespeicher drin und alles, Wahnsinn. Was man so haben will. Und das ist ein ähnliches meditatives Objekt wie eine Lavalampe oder so. Also es hat jetzt keinen tieferen Sinn. Es ist halt für physikalische Vorgänge.
Ja, ist cool. Aber wie kriegst du dieses Ding dicht? Weil für mich sieht das jetzt so aus, als wenn das in Wasser getaucht wird, dass da schnell Wasser eindringt.
Ja, da steht dann auch Wasser bis da oben hin.
Ach, auch da drin?
Ja, ja, deshalb ist das alles auch so mit Heißkleber versiegelt. Ne?
Ach so, weil diese Widerstände, die können
genau,
das ab,
genau, und die Widerstände können das ab und die müssen auch ja in die Luft kommen. Ach und so. Außerdem ist der Wasserstand tatsächlich so, dass die Widerstände noch oben raushängen. Das ist ein sehr diffiziles Ding, das auszutarieren. Ne? Also man muss dann wirklich den Punkt erwischen, wo das Ding ganz, ganz langsam untergeht. Ja, und dann,
da hast du bestimmt auch ein Video vorbereitet.
Nee, da habe ich leider keins.
Ah, schade.
Das liefern wir auf jeden Fall noch nach.
Ja.
Ne, und wir werden auch dieses Objekt ganz sicher auf die zahlreichen Messen wieder mitnehmen, auf denen wir natürlich wieder zu sehen sind mit der Make-Redaktion, also die Maker-Fairs und sonstige, weil das einfach auch so ein typisches Ding ist, wo man mal ganz deutlich zeigen kann, was für Sachen man bauen kann.
Aber das sieht für mich aus, auch gerade mit der Platine, dass man da wahrscheinlich länger als einen Nachmittag
rumfrickelt. Ja, ein bisschen länger und man sollte halt auch schon ein bisschen Ahnung von Elektronik haben. Nicht, dass es so schwer ist aufzubauen, sondern typischerweise ist das Problem, man baut es nach und dann hat man und dann geht's nicht. Und dann muss man schon ein bisschen Bescheid der wissen, Klassiker. um dann den Fehler zu finden.
Ja, klar.
Das sind halt so die Probleme.
Ne? Also wenn ihr das jetzt interessant fand, dann kauft diese. Ich liebe das, Sachen in die Kamera zu halten, Make. Gerade das ist mein großes Hobby. Also dieses Heft hier kaufen, Make, kommt viermal im Jahr, sechsmal im Jahr?
Sechsmal im Jahr.
Genau, alle zwei Monate und alle kaufen und juhu. Und dann könnt ihr auch solche tollen Sachen bauen. Vielen Dank, Peter. Aber jetzt wieder zu einem klassischen CD-Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Nämlich, hier steht auf dem Cover, kann ich noch mal,
ja,
steht auf dem Cover, produktiv mit dem Tablet. Also genau. Damit meinst du wahrscheinlich, dass man anderes, also ich habe auch ein Tablet und das benutze ich zum Filme gucken, spielen, Zeitschriften lesen.
Genau. Das ist so der Standardfall für ein Tablet eigentlich und in letzter Zeit hat sich so immer mehr so Geräte etabliert, die eben doch so mehr für mit Tastatur kommen, mit einem anderen Bildschirm, also wirklich so ein bisschen mehr fürs Arbeiten gedacht sind, also ganz bewusst und nicht nur, man kann mal, sondern wirklich hauptsächlich arbeiten damit oder eben produktiv damit sein, das ist nicht unbedingt nur arbeiten.
Also Laptop-Ersatz.
Genau, das ist eine Art Laptop-Ersatz. Und da hat sich so mit dem Surface Pro, also Microsoft hat so das Surface Pro als einer der ersten mit rausgebracht, hat man auch so ein bisschen drüber gelächelt, naja gut, Microsoft macht jetzt Hardware und so, ne? Aber es hat sich so nach und nach etabliert und jetzt mit dem Surface Pro 4, was wir im Test haben, das iPad Pro, was jetzt rausgekommen ist und auch Google mit dem Pixel C, also alle Großen sind dabei und machen
also
halt
mit den also ich sehe auch wirklich in der freien Wildbahn wirklich häufiger Leute mit dem Surface rumlaufen.
Ja, das ist ein Gerät, was wirklich gut ankommt. Also wir haben ein, zwei Kollegen, die ihre Familie so empfohlen haben und so und die sind auch alle mit zufrieden. Also es ist erstaunlich, wie obwohl es ja eigentlich kein Notebook ist, sondern ein Tablet ist, so dass es als Notebook-Ersatz eben gut funktioniert. Ne? Das ist immer so ein runtergestripptes Notebook eigentlich, aber du kannst es eben als Notebook einsetzen. Das ist das Coole daran. Und da haben wir uns immer angeschaut, okay, wie sieht es eigentlich aus auf dem Markt? Ne? Also kann ich das jetzt wirklich als Notebook-Ersatz benutzen? Wie sehen die anderen aus? Ne? Es gibt ja nicht nur Windows.
Ja, und vor allem, was ist daran besser als mein Notebook? Also das müsstest du mir jetzt mal erklären, also, was an so einem Tablet, was
besser ist natürlich, mich mal. Ja, also genau, also besser ist natürlich, okay, ich kann die Tastatur abnehmen. Mhm. Ich kann es wirklich wie ein Tablet einsetzen. Ich habe teilweise, es ist auch ein bisschen leichter, muss man auch sagen. Klar, die Pro-Tablets sind ein bisschen schwerer als ein normales Tablet, aber 700 Gramm oder so oder 500 Gramm für das Pixel 10. Ne? Also das ist echt schon leicht. Mit Tastatur wird es dann wieder ein bisschen schwerer, wird es dann so ein Kilo. Ne? Aber,
ist das magnetisch? Ah ja, okay.
Genau.
Das ist jetzt das?
Das ist Pixel C von Google. Das ist so der klassischste, das ist ein erstes Android-Tablet und ist so das klassischste Tablet unter denen noch. Hat so eine Tastatur,
die klebt man da so magnetisch dran. Ah, ja,
die hat keine mechanische Verbindung, die hängt jetzt einfach so per Magnet dran.
Aber ist das schon, das ist, würde ich sagen, 800 Gramm oder
nee,
so?
Nee, das sind knapp 900.
Ah ja, okay.
Weil natürlich Tablet 500 Gramm ungefähr, aber dann die Tastatur, ne, die wiegt natürlich auch einen Teil. Und die muss auch so viel wiegen, weil sonst kippt mir der ganze Laden ja natürlich nach hinten um, ne?
Ah, das ist natürlich cool.
So.
Also das hält wirklich magnetisch.
Er hat das
jetzt so gemacht, dass er die Tastatur auf den Tisch gelegt hat und das Tablet da so, ja, das sieht jetzt aus wie ein kleines Notebook eigentlich, ne? Und die Tastatur ist auch?
Die Tastatur ist brauchbar, Moment, ich sperre das dann auch.
Ah ja, okay.
Damit du das schön treiben kannst.
Ja. Oh, ich vermisse aber, das ist klar, ich vermisse jetzt direkt, wenn ich das benutze, das Touchpad, weil das gibt es natürlich nicht, weil ich kann ja auf das Display
ziehen. Ja, und das ist halt so ein Fall, es stört irgendwann. Also wenn du wirklich damit arbeiten willst und produktiv sein, dann hast du, ich will jetzt aber eigentlich nicht wieder drauffassen, ich will nicht wieder weg von der Tastatur.
Und ich verschreibe mich, weil die Tastatur ein bisschen kleiner ist, aber ich glaube, da kann man sich relativ schnell dran gewöhnen. Ne?
Aber das ist halt die Android-Variante, Google hat es rausgebracht, es ist wirklich 10 Zoll und nicht wie die anderen 12 bis 13.
Mal die Detailkamera zeigen. Kannst du vielleicht nochmal, Peter, genau.
Ja. Es ist halt ein bisschen kleiner, ne, als jetzt das Surface oder das iPad Pro.
Ja.
Und das merkt man dann doch beim Arbeiten leider. Also 10 Zoll ist cool für im Bett Film gucken oder mal was lesen. Aber man merkt halt, so richtig schön Arbeitsfläche habe ich dann trotzdem nicht drauf. Ne?
Ja, und ich denke immer bei diesem Magnetding, wenn ich jetzt das in die Tasche tue oder so, dass da immer irgendwie, dann ist da ein Staubkorn daneben und wenn ich das dann da so reindrücke, dann kratzt mir das ganze Display kaputt oder so. Da gibt es wahrscheinlich auch eine Hülle für oder so, ne?
Tatsächlich, bei dem gibt es keine offizielle Hülle, man kann sich dazu kaufen. Bei den anderen ist es immer mit dabei und die sind auch nicht so eine, die haben auch nicht so eine hier, sondern beim Surface ist es, der Stift. Mein Surface sieht man zum Beispiel, okay, das ist halt auch Plastik, aber es ist halt ein bisschen gummiert und so.
Ja, das ist ein bisschen handschmeichlerisch. Ne? Ja, ja, genau.
Und das ist bei dem iPad Pro
genauso. Da hält das auch mit magnetisch.
Da ist es auch magnetisch. Ja, also man sieht das, man kann es einfach ganz normal abnehmen.
Denkt immer, man reißt die Dinger auseinander.
Genau.
Ja.
Nur,
das ist so.
Aber von den Mechaniken her, ne? Also das Surface hat jetzt hinten so einen Klappständer. Mhm. Das heißt, man kann es relativ simpel aufstellen. Bei den Google muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Beim iPad sowieso. Aber das ist eigentlich relativ simpel gemacht, ne? Und du kannst es auch so transportieren.
Aber da kannst du jetzt nicht verstellen, wie die Neigung von dem Ding ist.
Doch, bei
ist,
dem kannst du, also man kann es beim Pixel C, kannst du, haben wir es ja gesehen.
Das haben wir gesehen. Das
und
kann
hier
man
kannst du
ne?
halt den hinten den Klappständer schön verstellen. Okay, das war das ja bei dem ersten Surface nicht so und auch bei dem zweiten Surface Pro war es auch noch nicht so. Aber die haben jetzt nach und nach diesen Ständer verbessert und inzwischen ist es quasi fast stufenlos.
Okay.
Und das ist natürlich echt praktisch, weil dann kann ich wirklich einen schönen Blickwinkel, ich kann es auf dem Schoß auch benutzen und das war am Anfang halt sehr problematisch, weil es immer irgendwie nicht den richtigen Winkel hatte. Da hat es nur zwei Stufen.
Aber was ich zum Beispiel vom Notebook brauche, weil ich, wenn ich irgendwie dienstlich unterwegs bin, dann muss ich teilweise, kennst du ja, Meldung schreiben für Heise Online, das heißt, ich muss meine Fotos von meiner Digitalkamera irgendwie aufs Gerät kriegen. Kriege ich das bei dem oder ist das schwierig?
Also bei dem Pixel C mit Android geht das, das ist machbar. Es hat jetzt leider keinen SD-Kartenslot zum Beispiel da. Also ich muss mir also einen Kartenleser dazu packen oder per USB-OTG halt die Festplatte wieder ranfriemeln. Klar, bei Windows kein Problem. Der unterstützt das halt, dass ich eine Festplatte anschließe. Er hat auch einen Micro-SD-Kartenslot.
Ach, hat er sogar. Micro-SD.
Micro-SD, genau.
Ja, gut,
da ist natürlich ne, eine Karte in der in der Kamera steckt dann halt meistens doch wieder eine SD-Karte. Ja. Ne? Aber es geht hier zumindest. Und Apple, typisch iPad ist halt, ich kann SD-Kartenleser dran schließen, der mir sehr viel Geld kostet und dann kann er die Fotos einlesen und mehr geht nicht. Ich kann keine anderen Daten vernünftig transportieren.
Ja, es gibt dieses Digital-Photo-Adapter oder so.
Genau, von den gibt es, der funktioniert auch.
Oder per Wi-Fi dann übertragen.
Stimmt, ja, aber ich habe eine normale Spiegelreflexkamera, damit geht das nicht.
So.
Ja? Aber was macht man denn da dann noch so? Also was gibt es denn, also das ist ja jetzt, wir reden jetzt ja von Sachen, die man mit einem Notebook auch machen könnte.
Genau.
Wahrscheinlich kann man damit zeichnen?
Tatsächlich, ja, die meisten haben einen Stift dabei, das Pixel C leider nicht, aber das Surface Pro, das iPad Pro und auch die, wir haben ein paar Konkurrenten noch getestet, die haben inzwischen alle einen Stift dabei, was ganz cool ist, weil tatsächlich, das ist ja nicht nur einfach nur so ein kapazitiver Stift, so mit so einem Gummiknubbel dran, sondern das sind präzise Stifte. Die haben halt Druckstufen und auch die sind sehr genau. Und mit denen kann man halt auch zeichnen. Ne? Also ich kann es jetzt, ich führe es mir lieber nicht vor, ich kann nämlich nicht vernünftig malen, aber
Wenn du jetzt beispielsweise bei einer Pressekonferenz bist,
genau.
Ob du jetzt
Handschrift.
Hast du das, also geht das wirklich schneller als
Ja, was ist schneller? Was man eher gewohnt ist. Also tatsächlich, wenn ich nur Handschrift machen will, also nicht eine Texterkennung, sondern ich will mir einfach nur was hinskribbeln, geht es viel schneller, als es klappt das aus, tipp was rein, sondern ich habe das Gerät, es ist, dann wiegt auch nicht mehr so viel, also 900 Gramm, 700 Gramm wiegen die ungefähr ohne Tastatur und dann habe ich einfach eine Hand, schreibe einfach drauf, ne? Und das ist dann, speichere mir quasi als Bild ab zum Beispiel oder pack es bei Evernote rein oder so. Und das
für Texterkennung gibt es ja natürlich auch.
Evernote macht dann halt auch eine Texterkennung zum Beispiel. Beim iPad zum Beispiel ist leider zum Beispiel keine Texterkennung in dem System selber drin. Da muss ich es dann in ein anderes Programm, damit er mir die Texterkennung macht. Bei Microsoft oder bei Google selber ist es halt auch, da ist eine Texterkennung im System mit drin, die kann ich oder kann ich zumindest nachrüsten. Aber mit Evernote zum Beispiel geht das auch mit allen anderen.
Ja, okay.
Und natürlich, klar, ich kann dann auch zeichnen damit. Wenn ich da ein bisschen künstlerisch begabt bin, geht das natürlich auch so. Und da hat natürlich Apple auch mit seinem Stift, jetzt mit seinem Pencil, was ganz Eigenes gebaut. Aber das funktioniert erstaunlich gut. Also muss man sagen, auch unsere Hausgrafiker hier, Kollege Himmelein, zum Beispiel, ist eigentlich recht angetan von den Stiften. Ne? Also die funktionieren schon gut, muss man klar sagen.
Also wenn wir jetzt zusammenfassen, dann haben wir weniger Gewicht. Wir haben eine zusätzliche Notizmöglichkeit oder Zeichenmöglichkeit.
Die sind einfach flexibler. Das muss man einfach so sagen. Die sind flexibler als so ein Notebook. Selbst, es gibt ja die 360-Grad-Notebooks, aber selbst die haben ja immer die Tastatur mit dabei. Genau. Haben nicht immer ein Touchscreen, haben nicht immer eine Stifteingabe. Und das hast du halt bei diesen Pro-Tablets meistens dabei.
Und das nervt beim Filme gucken auch, wenn du dieses fette Notebook dabei hast. Aber
das,
ne?
Wollte ich gerade mal fragen. Ich finde ja so das iPad Pro doch relativ groß. Ja. Auch bei der Präsentation, die Dame saß da irgendwie am Strand, hat dir das Ding genannt.
FAZ am Strand.
Genau. Und so. Ist das, wie habt ihr das empfunden? Und wir sind da ja auch schon bei einer Größe und beim Gewicht, auch beim Preis, sagen wir mal, von so einem MacBook Air oder von dem kleinen Sub-Notebook. Ist das tatsächlich, hat das dann noch einen Vorteil? Habt ihr das als vorteilhaft empfunden, diese Größe?
Die Größe ist dann vorteilhaft, wenn man damit arbeiten will. Weil auch zum Zeichnen, selbst zum Zeichnen, wenn man es nur so auf dem Tisch liegen hat, super. Weil man kriegt einfach diese zusätzliche Arbeitsfläche und es merkt man erst, wenn man es nur einmal hatte, dass das cool ist. 1, 2, 3.
Ach so. Ne?
Und das merkt man schon, das ist angenehm. Aber natürlich, es ist einfach nicht so praktisch, wenn ich es jetzt einfach nur mal im Film gucken will, was lesen will. Es passt eine ganze DIN A4-Seite drauf, kann man sagen, ist ein Vorteil, aber natürlich stört es mich dann, wenn ich es nur in der Bahn die ganze Zeit halten muss zum Beispiel, wenn ich keine Ablagefläche habe, stört es wieder.
Ja, fast.
Ne? Ja, es gerade so.
CT ist, glaube ich, ist ein bisschen größer.
Ist ein bisschen größer, ne? Aber es, wie gesagt, das Seitenverhältnis ist ja auch bei allen tatsächlich nicht 16:9 oder 16:10, also richtig breit, sondern es ist eher dieses näher am Papierformat. Mhm. Das ist halt auch sehr angenehm. Wenn du halt lesen willst, auch für Dokumente bearbeiten, wenn du es im Querformat hast, auch viel angenehmer.
Ja, klar.
Also solche Vorteile haben die alle gegenüber den meisten Notebooks. Ne? Von daher bin ich, es ist nicht für jeden und es ist auch kein Ersatz für ein normales Tablet, was ich auf der Couch benutzen will. Außer das Pixel C jetzt, weil das halt kleiner ist, klar. Aber die großen würde ich so nicht.
Genau. Also so, ich kapiere jetzt nicht auf Anhieb, wie man das jetzt
macht. Das ist
macht.
Halt echt so ein.
Also ich dachte, Apple wäre immer so intuitiv, nee, aber das verstehe ich.
Das wirklich, das ist.
Nehme ich lieber meine Kaffeetasse. So, fertig.
Ja.
Ja, wie würde das denn jetzt gehen? Denn
und zwar musst du das wie so ein Drei. Also das funktioniert eigentlich wie die normale Hülle. Jetzt muss ich gerade mal selber wieder ausprobieren, ob das geht. Ja, sehr schön. Ja.
Ah, okay.
So. Aber auch hier, also
aber da kann man wieder nicht verstellen, ne?
Hier kann man es nicht verstellen beim iPad Pro. Und du hast dann halt die Tastatur, ist halt sehr also die ist nicht klein, aber es ist nervig, dass sie halt so wenig Fläche hat.
Ja.
Und du hast keine Handballenauflage, kein Touchpad. Apple hat ja nicht mal eine Mausunterstützung gerade im System drin, was auch sehr nervig ist, weil du halt dann wirklich alles mit deinem Finger machen musst.
Ja.
Solche Sachen.
Bei dem Surface kann ich eine externe Maus benutzen.
Ja. Hier ist so ein normales Windows.
Auch ja, klar. Aber
selbst im Android kannst du nur eine externe Maus anschließen. Also bei Bluetooth oder bei USB kein Problem. Nur bei Apple geht's
wieder. Kannst du übrigens auch mit deinem normalen Android-Handy, soweit ich weiß.
Genau. Ne? Also wenn das.
Ja, gut.
Brauchst du einen Adapter von groß USB auf.
Genau, das dürfte dann ansonsten.
Micro-USB.
Ja, hier kaufst du halt den Schiffe teuer Geld hinzu und dann ist es wieder relativ bequem, aber sonst musst du das alles mit der Hand machen. Das ist halt.
Was kostet der Stift nochmal?
Lass mich jetzt nicht lügen. Der kostet so um die 100 Euro kostet, oder 80, 100 Euro.
Das sind 100 Euro etwa, ne?
Ja, also der ist ziemlich teuer für so einen Stift. Und du kannst ihn, das ist natürlich alles proprietär, das heißt, du kannst ihn am Gerät laden. Der hat einen Lightning-Stecker
ja, sehe ich schon.
Das sieht auch sehr lustig aus. Ich weiß nicht, ob man es dann sieht.
Und diese Hülle verliert aber man wahrscheinlich. Also
so lädt man den halt dann, ne?
Wie viel?
109.
Die Stimme aus dem Off, das ist unser Video,
109 Johannes. Euro kostet der Stift. Ich meine, der ist gut, das muss man ganz klar sagen. Und gerade zum Notizen machen, weil der hat so eine gummierte Spitze.
Ja,
das fühlt sich wirklich an, dann wie so ein bisschen wie Bleistift auf Papier. Also,
aber man denkt, man kratzt, ne?
Oder? Genau. Aber ne, zum Schreiben, aber ist, es, zum Schreiben ist es. Nee, man kratzt da noch nicht. Der ist, wie gesagt, das ist gummiert. Und zum Schreiben ist das super.
Ja.
Zum Zeichnen soll es wohl ein bisschen nicht ganz so schön sein, weil der natürlich ein bisschen Widerstand dann bietet. Das haben die anderen Stifte dann wiederum nicht. Aber das sind so Kleinigkeiten, ne? Was man eben dann auch bevorzugt. Das ist zum Beispiel das iPad Pro. Und das ist halt so, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Nachteilen von den Geräten. Weil es ist Software. Software ist eigentlich das Entscheidende. Wenn du Profi-Software benutzen willst, wenn du wirklich Notebook-Software benutzen willst, kommst du an Windows fast gar nicht vorbei. Weil viele Sachen, die du vom Notebook gewohnt bist, funktionieren auf so einem Tablet halt anders.
Und aber ich sehe Word und Excel.
Genau, ne? Hast du auch, schon. Funktioniert. Office-Aufgaben, super.
Ja.
Also kannst du alles machen. Du hast halt nicht diese ganzen Spezialfunktionen dann, die fehlen dir halt irgendwann.
Ja, aber was meinst du denn? Was baue ich denn?
Also ja, wenn du zum Beispiel, also du kannst ja zum Beispiel auch Videoschnitt machen, klar. Kannst du auch mit dem iPad Pro machen und es funktioniert sogar sehr gut. Sogar schneller, ich habe festgestellt, es funktioniert sogar schneller als auf dem eigentlich performancemäßig besseren Surface.
Mhm.
Aber du hast halt diese Spezialfunktion nicht, die du so bei Premiere zum Beispiel drin hast. Das kannst du halt auf dem, Windows-Tablet laufen lassen. Das kannst du halt hier nicht. Ne? Da
ich dachte, ist das doch nicht x86, sondern das
doch,
ist doch.
Ach so, okay. Das ist das Schöne. Dass die meisten Windows-Tablets, die eigentlich alle Windows-Tablets inzwischen, haben wieder x86 drin. Gut, diese Atom-Geräte kannst du vergessen, weil natürlich ultra lahm. Aber,
stimmt, da habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht. Ja, ja, klar, die haben jetzt alle
Surface, ja, das alte Surface hatte ja einen ARM-Prozessor, das hat nicht funktioniert, weil leider. Und jetzt haben sie das, es gibt noch ein Surface,
Windows RT,
aber
ist
genau, Windows RT ist halt tot. Mhm. Es gibt noch ein Surface, aber das ist auch mit x86 und hat normales Windows drauf. Ne? Das sind so die Sachen, damit kannst du halt jede Windows-Software abspielen, das kannst du hier halt nicht. Und da muss man eben genau schauen, was brauche ich eigentlich? Wofür ist es nützlich? Mhm. Weil ich mir bezahle genauso viel für ein Notebook. Das muss man sich auch klar sagen. Kostet halt 1000 Euro, wenn du eine ordentliche Ausstattung haben willst. 1000 Euro, 1200 Euro. Tastatur musst du dazu kaufen. Mhm. Gibt's die iPad Pro Tastatur gibt es natürlich auch nur mit US-Layout.
Ja, klar.
Solche Sachen. Oh. Ne, das ist, steht da alles noch in Kinderschuhen. Aber ja, es funktioniert. Es funktioniert. Ja. Man muss sich ein bisschen einfuchsen. Aber je nachdem, was man braucht, kann man zum Beispiel auch mit dem iPad Pro sehr glücklich werden. Mhm. Ne?
Also ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich leih mir das dann mal aus bei
Genau, euch. Auf jeden Fall.
Den ganzen Stapel aus. An Gadget übers verlängerte Wochenende. Aber wie ich sehe, Kai hat noch ein ganz konservativ, kein Tablet, sondern ein ganz normales Notebook dabei, weil die Software, mit der du dich beschäftigt hast, die läuft vermutlich nicht auf Tablets.
Nein, Musik auf Tablets ist wie so nochmal ein extra Thema und längst noch nicht so schön, wie es eigentlich sein könnte.
Nee, genau. Melodyne hast du dir angeguckt. Melodyne, genau. Ne? Und wir machen hier ja in CT Uplink eigentlich keine Musikproduktionssoftware, aber das ist so verrückt, das Programm, dass wir gedacht haben, das würden wir uns gerne mal vorführen lassen.
Ja, schön. Also der Blick drauf lohnt in jedem Fall.
Also Melodyne ist jetzt kein sogenannter DAW, also keine Digital Audio Workstation, sondern das ist eigentlich ein Waveform-Bearbeitungsprogramm, kann man das so sagen?
Im Prinzip ja, es ist eine Audiobearbeitung, die aber jetzt nicht so funktioniert wie beispielsweise, was kennt man so an kostenlosen Programmen?
Was heißt denn das? Es gibt so eine Software, die kostenlos ist, die jeder immer benutzt.
Audio...
Audacity? Genau, Audacity.
Audacity beispielsweise, genau. Wo man ja einfach nur in Anführungsstrichen an der Waveform basteln kann und schneiden kann, vielleicht mal einen Filter einsetzen. Mhm. Und das macht Melodyne anders. Melodyne analysiert so ein Audio-File und kann wieder die einzelnen Töne praktisch separieren, sodass ich auch einen einzelnen Ton im Nachhinein bearbeiten kann, was vor Melodyne so auf diese Weise nicht ging.
Also ich kann mir wirklich ein MP3 nehmen von Britney Spears oder was weiß ich, kann das da einladen und dann kann ich wirklich die Tonhöhe nur von ihrem Gesang oder von einem Keyboard innerhalb des Liedes?
Ganz theoretisch geht das. Man kann auch einen kompletten Mix einladen. Ich mache das gleich mal mit einer etwas einfacheren Geschichte, dann siehst du das auch. Mhm. Aber dann hat Melodyne berechnet, jetzt nicht viele Leute denken, die Melodyne weiß, ach, das ist eine Trompete. Mhm. Ich kann jetzt die Trompetenspur rausziehen. Das geht nicht. Mhm. Melodyne berechnet den Tonhöhengehalt der Musik und stellt daraufhin Vermutungen an, welche Töne jetzt da drin sind. Meinetwegen merkt Melodyne, aha, 440 Hertz ist jetzt aber ziemlich laut hier, wird wohl ein tiefes A sein. Und dann guckt es nach, welche Obertöne sind denn noch hier überhaupt in der Musik zur selben Zeit vorhanden und stützt damit praktisch die eigene Vermutung oder verwirft sie wieder. Aha. Das heißt, man weiß nur, welche Töne gespielt werden, aber nicht, welches Instrument das ist.
Ah, ja,
prinzipiell. Okay. Und wenn du halt einen Mix nimmst, in dem ganz viele Töne auf einmal gespielt werden, so wie es bei einem fertigen Mix von Britney Spears ist, dann hast du halt auch relativ viel Chaos am Bildschirm. Mhm. Ich lade jetzt einfach mal, ich habe vorhin auf die Schnelle ein Gitarrensignal eingespielt. Ich schiebe das mal ein bisschen nach hinten. Ihr seht, jetzt sieht man, Melodyne hat das hier ausgerechnet. Und diese ganzen Blobs, ich spiele das mal, dann hört man es vielleicht. Das Beste.
Naja.
Jetzt kann man schon sehen, dass diese Blobs entsprechen den einzelnen Tönen.
Ja.
Und man hört auch, dass es mehrstimmig ist. Also es ist nicht nur eine Note zur Zeit, sondern es klingen mehrere Töne gleichzeitig.
Aber das sind schon, das ist schon klaviaturmäßig. Das ist also, das sind schon C, D, E, F, G, A, H. Dann
steht da.
Genau. Ah, Melodyne rückt das, wenn man das möchte, an einer Tonleiter zurecht. Aha. Ich könnte jetzt hier auch eine persische Tonleiter nehmen oder was ähnliches und könnte die Musik entsprechend stimmen.
Aha. Und du kannst jetzt einen von diesen Tönen nehmen und die einfach verändern.
Das kann ich. Das können wir mal.
Das ist ja total verrückt.
Das ist das, was Melodyne bislang auch schon jetzt konnte, was wir gerade sehen.
Aha.
So diesen Pling hier oben, den schiebe ich jetzt einfach mal ein bisschen höher. Ist der da oben geblieben und...
Krass. Ja, das ist ja... Aber du hast jetzt ja sozusagen, da ist jetzt nur eine Gitarre drin, da ist, ja, jetzt, ist jetzt kein Bass dabei und kein, nein, Gesang. Und dann würde vermutlich, wenn du das jetzt gemacht hättest in so einem vielschichtigeren Signal, da hättest du wahrscheinlich zusammen noch andere Sachen, hätten sich komisch angehört wahrscheinlich, oder?
Ja, man muss, muss man sowieso die Noten trennen. Das ist ja erstmal die Vermutung, die jetzt Melodyne angestellt hat. Da, ja, kann man aber sehen, es sind eigentlich viel zu viele von diesen Blobs da.
Ja, stimmt.
Weil manchmal hat er dann gedacht, okay, das da oben ist, vielleicht ist es ein einzelner Ton.
Stimmt, aber es ist aber wahrscheinlich nicht so ein...
Ist nur ein Oberton,
ja,
dann, so ein oder Oberton, ein Rutschgeräusch. Das kann ich jetzt hier in so einem Modus, kann ich das einfach auch wegklicken.
Ah ja, okay. Ja,
dann sind die grau und dann berechnet es nicht mehr. Und je komplexer das Signal wird, umso schwieriger wird diese Bearbeitung, weil dann meinetwegen spielt eine Bassgitarre auf einer Zählzeit und dann singt noch jemand auf der Zählzeit, spielt auch noch ein Klavier auf der Zählzeit. Mhm. Dann wird es einfach unheimlich schwer, das zu trennen, weil... all diese Instrumente nutzen ja auch dieselben Obertöne, die dann einfach zusammengemischt sind. Also am besten funktioniert das, wenn man Instrumente durchaus auf separierten Spuren
vorlegt. Ah ja, okay. Aber das ist ja jetzt, ja, da kann man bestimmt toll mit rumspielen und so weiter, aber ja, wozu ist das jetzt, sagen wir mal, wozu ist das wirklich gedacht? Also wozu ist es jetzt sinnvoll?
Also ich zeige erstmal vorher noch eine Sache,
ja, gerne,
mach mal, die neu ist. Eine Sache, und es gibt nicht noch eine neue Sache, die zeige ich aber später. Ich kann mir hier nämlich, ich spiele es einfach nochmal ab, wenn man darauf achtet, hört man, ich habe jetzt nicht so streng nach Metrum gespielt, sondern relativ frei.
Naja, ach doch, jetzt geht es ein bisschen raus.
Jetzt geht es auseinander. Man merkt, das kann nämlich Melodyne neu, es kann auch Tempo in frei eingespielter Musik relativ gut erkennen.
Aha.
Okay.
Das stimmt jetzt nicht 100%. Ich habe da eben auch gehört, da liegt das Metrum daneben. Dann kann ich aber einfach hingehen und sagen, jetzt muss ich hier mal den kleinen Pfeil treffen, Tempo zuweisen. Und dann kann ich hier einfach die einzelnen Zählzeiten mit der Maus verschieben.
Oh krass, okay.
Deshalb planen wir jetzt mal, das habe ich schon mal gemacht ein bisschen.
Aha.
Okay, sieht wild aus.
Da müssen wir den noch ein bisschen vergrößern, dann sehen wir nichts. So, und jetzt sind hier halt auch schon die bisschen die Tonhöhen sortiert. Wozu man das benutzt, ist einmal zum Spielen, zum Rumspielen. Mhm. Zum Beispiel der Autor, der das geschrieben hat, der Entwickler, der Peter Neubecker, hat nie eine Idee gehabt, dass man da jetzt was am Anfang, hat er nicht gesagt, ich mache das, damit man jetzt Tonhöhen korrigieren kann, sondern er wollte einfach wissen, wie ist Musik aufgebaut und wie tief komme ich mit meinen Ideen, die ich von der Musik habe und mit meinen Rechenroutinen, wie tief komme ich daran? Was kann ich damit bewerkstelligen? In der Praxis würde man jetzt bei einer Performance, die nicht so optimal ist, würde man beispielsweise eine Stimme gerade ziehen oder wenn einer sich nur, wenn einer also nur
einen Ton... Das ist ein bisschen ähnlich.
Der Unterschied hier ist, dass Melodyne die Obertöne berücksichtigt.
Ah ja, okay.
Das heißt, normalerweise, wenn du einen Ton nach oben verschiebst, kriegst du so einen Mickey-Maus-Effekt.
Ja, genau.
Und dieses Autotune macht das auch schon ein bisschen besser. Mhm. Aber hier, Melodyne nimmt einfach die Obertöne mit, sodass sich das, wenn man es nicht übertreibt, relativ natürlich anhört.
Aber kann man mit Melodyne, kann man theoretisch, wenn man es übertreibt, dann hat man auch solche, dieser berühmte Chair-Effekt von Autotune.
Den kann man, wenn man das will, kann man den auch erzielen.
Ah ja, okay. Das klingt dann so ähnlich wie bei Autotune.
Das klingt dann so ähnlich.
Ah ja.
Die meisten finden es aber lustiger, dass man es
nicht hört.
Dass man es gerade nicht hört.
Und würdest du sagen, dass in der aktuellen Musik, dass es oft verwendet wird, Melodyne, um Sachen zu korrigieren?
Das wird, ich glaube, in jeder größeren Produktion wird das eingesetzt.
Aha.
Was sehr schön ist, dass in der neuen Version, das müsste, jetzt hübsch, wenn man das.
Du hast jetzt das gar nicht gezeigt mit der Tempokorrektur, was du da eingeladen hast. Das haben wir gar nicht gehört.
Moment.
Wenn du das nochmal.
Ich muss das erstmal hier aufziehen und einmal die Tempokorrektur aufmachen.
Also ich könnte jetzt sozusagen irgendwas spielen, was überhaupt nicht zum Metrum passt und das könnte ich mir dann gerade ziehen lassen, auch automatisch.
Das ist ja kann aus zwei Gründen wichtig sein. Mhm. Angenommen, du spielst frei und sagst, ich finde es gut so, ich möchte genau irgendwie das Feeling haben. Mhm. Und dann spielt ein Bassist dazu.
Mhm.
Und manchmal ist das extrem schwierig, das dann aufeinander zu kriegen, gerade wenn die Leute nacheinander einspielen.
Ja, klar.
Dann kann man einfach sagen, so, das, was der Keno jetzt eingespielt hat, das ist unser Basisgroove, das ist Tempo. Und wir ziehen alles andere darauf gerade. Oder aber du sagst,
das ist cool.
Das war jetzt vielleicht doch ein bisschen doll. Ich möchte doch lieber nicht so ein fließendes Tempo haben, ich möchte es gerade haben. Dann kannst du Melodyne auch sagen, mach mir das mal jetzt gerade. Quantisier mir das ein bisschen leicht. Und zwar in so leicht oder so schwer, wie du das haben möchtest.
Also ich kann dann sozusagen mit organischen, gesampelten Sachen so arbeiten wie mit MIDI eingespielten Noten eigentlich. Weil diese Quantisierungsfunktion, die hat ja jede DAW, wenn ich Sachen über Keyboard eingespielt habe. Aber das kann ich natürlich nicht mit Sachen machen, wenn ich meine Trompete nehme und was einspiele.
Nein.
Aber das geht mit Melodyne dann, dass ich sozusagen damit arbeiten kann wie mit MIDI-Noten.
Genau. Der Vorteil dabei ist, das, warum ist das jetzt hier so klein? Dass man sieht es jetzt hier ein bisschen. Müsste mal wieder die Darstellung etwas verkleinern. Ich habe hier meine einzelnen Noten und ich kann einfach den Beat an den Noten orientieren. Mhm. Es gibt auch Programme, die können das mit einer Wave-Datei machen. Nur da kann ich ja nicht auf die einzelnen Noten gucken, die da drin stehen.
Ja,
hier höre ich einfach, oh, bumm, das ist die Eins. Und dann kann ich mir einfach hier den Takt an die Stelle ziehen, wo ich das hinhaben will.
Dann können wir das auch mal hören nochmal?
Ja, ich muss das jetzt hier mal eben neu einladen, weil ich dran rumgespielt habe.
Also und jetzt hat er den...
er hat ein Tempo gefunden, was aber nicht stimmt.
Ja.
Das heißt, jetzt muss ich einfach hingehen und mir anschauen, wo ist denn die Eins? Das ist hier unten, sieht man, der Ton markiert die Eins.
Ja.
Also ziehe ich mir jetzt einfach mit der Maus hier mal die Eins hin.
Mhm. So. Das ist.
Und hier ist dann die, das ist auch zu spät hier die Zählzeit. Dann kann ich mir jetzt hier das so zurecht zuppeln, dass es passt.
Aha. Das erfolgt, okay. Das hört man echt nicht, den Unterschied. Aber was würde denn jetzt passieren, wenn ich jetzt wirklich ein voll produziertes Lied da einladen würde? Hast du sowas zufällig da auf der Platte oder so? Was?
Ich kann das gleich zeigen.
Mhm.
Vorher kann ich aber noch was sehr Interessantes zeigen, was mich auch geht mit Melodyne in dieser ganz neuen Version. Und zwar kann ich auf die einzelnen Obertöne zugreifen, damit den Klang sehr subtil verändern. Aha. Normalerweise, wenn du einen Filter verwendest auf dem Signal, dann macht das Filter halt einfach irgendwo bei, sagen wir mal, bei 5000 Kilohertz zu. Mhm. Und das gilt dann halt für das ganze Signal.
Mhm.
Hier hast du halt die Obertonstruktur von dem Klang. Der berechnet das, glaube ich, bis zum 300. Oberton.
Aha.
Du kannst jetzt jeden einzelnen Oberton verändern und es wird für jeden Ton, für dieses Verhältnis neu ausgerechnet. Das heißt, es ist nicht statisch, sondern...
Oh, krass. Ja.
Okay.
Jetzt hört man hier das... Das ist jetzt nicht sinnvoll, weil man hört, dass sich der Klang radikal verändert.
Ja, aber man kann ziemlich crazy Sachen damit machen.
Ja, du kannst...
Das
ist ein Formanten, genau. Du kannst das noch weiter treiben, indem du sagst, ich lass mir das einfach synthetisieren.
Aha. Also das bedeutet jetzt, bildet er jetzt mit FM-Synthese oder irgendwas nach? Oder was?
Er nimmt die Formanten, die er hat, und rechnet die neu zusammen.
Aha.
Aber jetzt zum Beispiel begradigt er sämtliche Lautstärken. So, dass man hier so eine Art so ein glockenähnliches, fast Synthesizer-ähnliches Signal hört.
Oh Gott,
und ich kann das auch mit einem ganz kurz, ich kann auch einfach hinten die Ausklingphase kürzen.
Ja.
Jetzt klingt es wie ein Xylophon.
Ja, genau. Wie so ein gedämpftes.
Ach, das ist ja geil.
Und das geht halt auch nur mit einer Software, die weiß, welche Töne in der Musik gespielt werden, damit es für jeden Ton diese Sachen neu berechnen kann.
Und das ist jetzt neu bei, ich glaube, Melodyne 4, ne?
Genau.
Und das ist neu
Funktion
jetzt?
Und auch die Tempo-Funktion, das ist neu.
Und dann bin ich ja mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass man diese Effekte dann in der Musik wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich hören werden wird. Weil
stimmt.
Man merkt ja immer, wenn neue Software rauskommt, dann hört man das. Ja, wirklich, das ist doch so.
Ja.
Also gerade wenn du Popmusik dir anhörst, ne? Also da merkst du schon die Fortschritte der Musiktechnologie.
Ja, cool. Das geht halt auch relativ einfach. Ne? Du musst da irgendwie nichts studiert haben, sondern drehst an ein paar Reglern und kannst dir anhören, oh, hat mit Gitarre nicht mehr viel zu tun, lustig, will ich behalten.
Also das ist wirklich, das zielt auch wirklich auf dieses Experimentieren ab, würde ich mal vermuten.
Also,
das finde ich eigentlich ganz gut.
Du kannst es ganz subtil machen, sagst, Klavier oder Gitarre klingt mir zu muffig, ich ziehe oben ein bisschen die Obertöne hoch, da gibt es auch so einen Regler, da kannst du das ganz, so eine Art, hier unten, das ist so ein...
Ja, Brilliance-Regler.
Ja, so eine Art Makro. Jetzt hören wir hier nicht so viel, weil der Synthesizer auch noch an ist. Aber du kannst von brachial bis ganz sanft da damit arbeiten.
Cool. Aber ich hatte, kannst du noch mal zeigen, was passiert, wenn man so ein, so ein Musikstück einlädt, was, sagen wir mal, multifrequent ist?
Haben wir hier, das ist das Stereo-Master vom letzten CT-Remixer.
Ah ja, da. Cool.
Das hat der Hartmut ja gemacht hier, das Master. Mhm. Jetzt muss der Simon auch. Da passiert erstmal gar nichts, weil, wenn du dann sagst, ups, das ist chaotisch, das ist sehr wahrscheinlich nur perkussiv, das ist auch hier angexed, aber wir sagen, das ist falsch, das ist melodisch, und dann fängt er jetzt einen Augenblick an, muss einen kleinen Moment rechnen.
Oh ja, oh Gott.
Und jetzt sehen wir halt relativ großes Chaos auf dem Bildschirm. Da wird es dann halt auch.
Aber kannst du mal in das Lied reingehen und dann einen, so einen Loop, einen Takt machen und dann mal versuchen, da irgendwie so ein Element, genau, da jetzt, genau, einfach mal irgendwie einen Takt loopen und mal gucken, was passiert, wenn man da, oder zwei, was passiert, wenn man da jetzt, wenn man da jetzt was verschiebt. Würde mich mal interessieren.
Das können wir tun.
Wenn wir jetzt zum Beispiel, die, ja genau, schieb mal einfach irgendwas hoch.
Ah, das ist schon, ja, das krass, ist schon, oder?
Wenn man bedenkt, dass man das nicht als Mehrspuraufnahme hat, sondern als, das ist einfach nur eine Wave-Datei, ne? Oder
eine Wave-Datei errechnet halt, versucht die einzelnen Töne rauszuziehen.
Ist ja krass, weil. Aber es klingt schon ein bisschen so wie, wie früher beim Plattenspieler, wenn er ein bisschen an der, am Gleichlauf gedreht hat.
Nee, aber hör mal, die Frequenz der Drums, die bleibt ja komplett.
Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass es subtil irgendwie das Ganze, auch die. Auch in der Sound-Umgebung ein bisschen nach oben.
Das liegt jetzt natürlich daran, dass, dass du die einzelnen Instrumente nicht mehr trennen kannst.
Ja, ja, klar.
Du verschiebst halt einfach so einen ganzen Frequenzbereich, so einen Block. Und das ist ein bisschen Glückssache, was da passiert.
Klar.
Darum, also man kann, jetzt wenn man sagen, man will wissen, in welchem Tempo ist dieses Ding eingespielt. Ich möchte da vielleicht nachträglich, ich möchte einen Remix machen oder ich möchte dann was dazu spielen. Das kann man machen, weil hier hat er das Tempo erkannt, 128, das ist mit einem Klick eingespielt, da gibt es keine Temposchwankungen. Also dafür kann man das benutzen, kann auch einen fertigen Mix benutzen. Aber um jetzt hier einzelne Töne zu ändern, das ist schon hart. Und darum, Peter hat schon recht, das hört man dann schon.
Ja,
dass das mal ursprünglich.
Aber man kann das natürlich als Effekt einsetzen.
Genau, als Effekt finde ich das relativ geil, weil das so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt ist der Boden, macht so eine Welle, ja.
Ja, genau.
Und so, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja. Cool. Und wie teuer ist dieses Zauberprogramm?
Das Zauberprogramm kostet, wenn ich jetzt richtig das im Kopf habe, 690 Euro. Guck doch, ist im Heft drin, glaube ich.
Heft, ja, genau. Ich habe mir sogar die Seite
gemerkt. Das ist nichts, was man sich mal zum Rumspielen besorgt, ne? Das muss man schon ernst meinen dann.
Ah ja, also Melodie 4 Studio, klar, 700 klar. Euro, Editor 400 Euro.
Genau, das ist die kleinere Version. Also dies hier ist, wir haben uns gerade angeguckt, Melodyne Studio. Das kann alles, kann die Obertöne verändern, kann auch das Tempo erkennen und kann mehrstimmig arbeiten. Und je günstiger dann die Versionen werden, umso mehr Funktionen fallen.
Aber ich sehe gerade, es gibt eine 30 Tage uneingeschränkt nutzbare Demo-Version. Das heißt, das könnt ihr alle ausprobieren.
So ist das.
Kai, das fand ich sehr interessant, auch mal da sich sowas Spezielles anzugucken. Sind wir schon am Ende dieser sehr, ich sag mal,
unterhaltsamen
Sendung. Ja, das sowieso.
Ja, aber sehr unterschiedlich, ne? Waren ja sehr unterschiedliche Themen. Ich sollte euch noch von Achim darauf hinweisen, dass der Wettbewerb mit den, beziehungsweise das Gewinnspiel-Wettbewerb, was sagt man denn? Ihr solltet ja auf jeden Fall Fotos schicken von den nerdigsten Arbeitsplätzen und Büros. Das soll noch laufen. Das heißt, da wird er beim nächsten Mal, wird das dann alles ausgelost. Das heißt, ihr könnt noch weiter an uplink.ct.de, ne? Oder? Ist das die E-Mail-Adresse? Ich glaube schon, ne? Genau, uplink.ct.de. Könnt ihr weiterhin Fotos von euren absurd nerdigen Arbeitsplätzen schicken. Nächste Woche seht ihr dann auch meinen Arbeitsplatz. Da hat Achim nämlich heute schon ein Foto von mir. Ich schäme mich jetzt schon.
Aber ich bewerbe mich da auch, glaube ich.
Und zu gewinnen gibt es ein, ist das ein Jahresarchiv oder ein ganz, ein Komplettarchiv?
Das ist ein Jahresarchiv. Das ist ein, ich weiß nicht komplett, aber es ist...
Was Ah ja, es gibt auf jeden Fall ein Archiv von CT auf irgendwelchen Datenträgern, weiß ich jetzt nicht genau.
Datenträger sind die alte Folge nochmal anschauen, das ist sowieso das Beste, das sollte man alles erklären. Nee,
ich habe sie gesehen, aber ja. Ich kann mich nicht mehr genau. Auf jeden Fall könnt ihr das gewinnen. Müsst genau, ihr guckt euch am besten die alte Folge nochmal an, da steht das dann genau drin. Ja, und bewertet uns auf iTunes und abonniert uns auf YouTube und klickt uns an auf heise.de und da freuen wir uns sehr drüber. Und ja, dann sagen wir nochmal.
Ciao. Ciao. Ciao.